Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Guten Abend, Tobi.
Guten Abend, Thomas. Hallo.
Da sind wir schon wieder.
Da sind wir wieder und es ist wieder Mittwoch. Wir sind wieder im Takt sozusagen.
Genau. Und welche Folgennummer sind wir jetzt gerade?
Ich hoffe 368.
Ah, okay. Ich sollte vielleicht das Dokument mal hier auf den Bildschirm holen und nicht nur geöffnet haben im Hintergrund. So. 368, ja, du hast recht, 368. Ja, ja, ich ja, habe ja. Nämlich lange, ich zähle ja schon lange nicht mehr mit.
Ach so. Ich mein's auch. Es sind nur Zahlen.
Das sind nur Zahlen, ja. Irgendwer hat da eine Null davor. Hast du noch so viel vor? Meinst du, wir werden noch vierstellig?
Also vierstellig möchte ich schon noch werden.
Wow. Dann rechne mal aus, wie lange du noch am Podcasten bist.
Ja. Okay, ich mag es mir nicht ausrechnen. Ja. Ich meine, wir könnten das ja abkürzen, indem wir öfter produzieren, aber okay.
Schauen wir mal. Öfter als wöchentlich? Mhm. Meinst du jetzt täglich oder?
Nein, mal gucken. Egal, war ein Spaß.
Okay. Du machst mir Angst.
Ich will keinen Angst machen, um Gottes Willen. Gut, und wer uns bestimmt keine Angst macht, das ist die Firma Rademacher, weil die Firma Rademacher unterstützt uns natürlich auch wieder zur Folge 368. Und ich habe ja die kleine Kamera hier im Test und ich muss sagen, was ich bisher so alles ausprobiert habe, ist doch ein sehr überzeugendes Produkt. Und ich dachte immer, kameratechnisch kann man da nicht mehr so viel machen und tun, aber da ist einiges passiert. Ja.
Apropos, unseren Nachbarn will ich bei Gelegenheit mal ansprechen. Da hat sich nämlich jetzt so eine Kamera-Klingel-Gedöns-Dingens da installiert. Den wollte ich mal fragen, weil das sah so aus wie diese, wie heißen die von Amazon?
Die Ring.
Genau, ja. So sah das nämlich aus. Da wollte ich mal drauf ansprechen.
Aha. Ja gut, die Ring würde ich mir jetzt persönlich nicht kaufen. Das hat aber andere Gründe.
Ja, mir ist mir nur so eingefallen. Ich wollte nur mich auch hier, Rademacher finde ich ja toll, dass sie noch dabei sind, vor allem bei dem ganzen Quatsch, ja, und aus dem Ruderlaufen von mir, ja, ist das immer schön, wenn dann, wie gesagt, dann auch Rademacher durchhält, beziehungsweise die treu uns erhalten bleibt, ja.
Ja, genau, ja. Aber wie gesagt, ich habe mir jetzt gerade mal die Kamera angeschaut, ja. Und da werde ich dann auch in den nächsten Folgen ein ausführliches Review zu abgeben. Okay. Das soll jetzt noch kein Review gewesen sein, das wäre auch ein bisschen kurz gewesen. Aber es hat mich überrascht, was sich da so getan hat in dem Bereich, weil in den letzten Jahren habe ich mich wirklich mit Überwachungskameras nicht mehr beschäftigt.
Also ich hatte mich ja kurz beschäftigt mit dem Thema Webcam etc., um was da so geht und was du auch mit Cloud-Anbindung und externem Zugriff beziehungsweise gerade was Überwachung betrifft, halt Bilder regelmäßig irgendwie Cloud schieben, damit du das halt extern auch hast, nicht nur zu Hause irgendwie vielleicht auf einer Festplatte, die dann geklaut wird, ja. Was sich da die letzten Jahre getan hat, ja, und dann gibt und an laut Reviews, ja, auch an guten Produkten mittlerweile am Markt ist. Klar, für manche bezahlst du dann auch noch ein Schweinegeld, aber das hat mich schon überrascht. Ja, also ich konnte mich nicht entscheiden, was ich mir zu. Also ich habe auch nichts gekauft, weil ich wusste es nicht mehr, was ich da irgendwie kaufen soll. Ja. Weil wir hatten überlegt, gerade für den Wurf, den wir ja hatten mit den Hundenbabys, das wäre eigentlich ganz nett, ja, wenn du das vielleicht auch noch so in die Seite mit einbindest. Vom Zwinger, ja, dass du da nicht Zwinger Hunde Gitteranlage draußen, sondern wie gesagt von der Zuchtstätte her, dass du das vielleicht irgendwie in die Seiten noch einbaust, dass Besucher dann halt da auch so eventuell noch einen Live-Feed haben von den kleinen Meerschweinchen. Aber ich wusste nicht, wo ich da wie zugreifen soll, ja. Das ja, wird das ein Projekt für vielleicht, wenn es nächstes oder übernächstes Jahr nochmal sein sollte. Dann nochmal damit beschäftigen, aber das, ne, so viel für einfach schnell mal war man das dann doch.
Ja. Ja, ist ja auch ein sehr komplexes Thema. Da kann man sich ja wirklich drin verlieren. Und irgendwo muss man dann auch mal sagen, okay, jetzt macht man einen Strich und entscheidet sich für das System und das zieht man dann durch. Das habe ich ja vor Jahren mal gemacht, indem ich das Ganze mit den Kameras über das NAS-System laufen lassen habe. Das hat auch ganz gut funktioniert bezüglich mit der Synology. Da war die Surveillance Station eingebaut. Dann habe ich ja die Fronten gewechselt, bin dann von Synology auf QNAP gegangen. Die haben im Endeffekt das Gleiche in grün. Das funktioniert auch ganz gut, aber jetzt, wo man natürlich diesen Homepilot hat und da diese ganzen Möglichkeiten sieht, da möchte man natürlich auch dieses Kamerasystem von Rademacher zumindest testen und es dem etablierten Kamerasystem gegenüberstellen und gucken, ob das jetzt besser funktioniert oder schlechter funktioniert. Wie gesagt, jetzt habe ich jetzt seit 6 oder 7 Jahren dieses QNAP-Ding hier, also mehr oder weniger mit dem Wechsel, also dieses NAS-basierende Überwachungssystem. Und jetzt muss ich mal gucken, ob es da nicht was Schöneres, Besseres gibt. Und deswegen vergleiche ich das halt mit der Rademacher-Geschichte und mal gucken, was dabei rauskommt. Ja, okay. Aber genug der Homepilot-Geschichten. Lass uns in die Sendung einsteigen.
Da würde ich jetzt aber gerade wieder unterbrechen, ja.
Ja.
Wo bin ich ja ganz gut drin. Und zwar, wir hatten doch drüber gesprochen hier mit meiner Voice-over-IP, Zwangsumstellung, Internetanschluss und Fritzbox und Telefonanlage etc. Ja. Ich habe ja in der Zwischenzeit ein bisschen mehr Erfahrung auch, was so die Funktion oder Telefonfunktion der Fritzbox betrifft. Was ich mich nur frage, dieses Telefonbuch, was du ja wahrscheinlich nutzen wirst, bei dir mit deinen, du hast ja die ECT, glaube ich, im Einsatz, gell?
Ja.
Ja, ich habe ja noch hier mein altes Analog da angeschlossen. Die Problematik, die ich habe, ist, dass die ausgehenden Anrufe entweder sehr lange brauchen, bis sie in der Liste auftauchen, oder gar nicht. Zum Beispiel, zumindest gefühlt, ja, stehen da nicht alle drin, die getätigt werden bei uns im Haus. So viele sind es nicht, von daher sollte das eigentlich schon auffallen können. Könnte das eventuell damit zusammenhängen, dass ich den dann analoges dranhängen habe? Wahrscheinlich aber eher weniger, oder?
Ja, eigentlich hat das, denke ich mal, kann es damit ja nichts zu tun haben, weil das ist ja nur ein Ausgang und über diesen Ausgang laufen halt Telefonate. Genau,
die Fritzbox schiebt es ja dann quasi über die Leitung ja dann raus, also sollte das wahrscheinlich auch, ja, da muss ich mal gucken.
Also wie er das protokolliert oder über welchen Ausgang das geht, also er protokolliert jeden einen Ausgang und ob es jetzt ein analoger Ausgang ist oder ob es jetzt der S0-Bus ist oder jetzt der Voice-over-IP, was auch immer da rausgeht, das sollte der Fritzbox eigentlich wurscht sein.
Ja, da muss ich doch nochmal genauer drauf achten, vielleicht stimmt auch irgendwas mit dem Zeitstempel vielleicht nicht. Aber ich war der Meinung, er hätte so ein bisschen Schluck aufgehabt. Muss ich vielleicht mal genauer beobachten, ja. Weil ansonsten, auch gerade was so Telefonbuchfunktionen etc. betrifft, ist ja wirklich nice, ja, was du da über die Fritzbox hast. Und übrigens not sponsored, ja. Um mal den Gag beizubehalten, ja.
Und um meinen Gag anzuschließen, noch nicht.
Oder das auch, ja. Von mir aus gerne, ja.
Obwohl, es gibt noch eine andere Fritz News. Fritz hat heute eine neue App vorgestellt, komplett überarbeitet. Die soll jetzt das endlich versprechen, was die andere nicht gehalten hat. Also sie haben jetzt quasi das Interface komplett überarbeitet und eine Menge neue Funktionen mit reingepackt. Sollte man sich mal anschauen. Ist kostenlos und wie gesagt komplett überarbeitet. Also sie haben das jetzt mal ganz neu aus der Taufe gehoben.
Eine App im Store oder was?
Ja.
War mir gar nicht bekannt, dass es da was gibt, weil ich habe eigentlich, wenn, dann gerade über das Webinterface zugegriffen. Ja.
Da gibt es eine Menge Apps. Dort gibt es zum Beispiel auch die Möglichkeit, dann direkt von außen auf die Fritzbox zuzugreifen. Musst du natürlich dann das Ding jetzt auch per Dyn-DNS aktivieren, die Box, aber das kann man halt auch bequem über den Fritz-Dienst machen mittlerweile. Das haben sie relativ userfreundlich angebunden. Sollte man sich auf jeden Fall mal die App anschauen. Ja.
Oh, dann lohnt sich. Notierst kurz mal in den Shownotes.
Ja.
Ja, weil das werde ich dann auch mal machen müssen, ja. Wobei zuletzt habe ich mir mal die App von der Telekom runtergeladen und dann haben sie mich nach einer Nummer gefragt, wo ich diese Nummer dann jeweils her oder gehabt haben soll. Aber anscheinend laut Tooltip gibt es diese Nummer mit den Anmeldeunterlagen damals, als der Internetanschluss das erste Mal dann bestätigt wurde und ich noch so, okay, keine Ahnung, wo ich das abgelegt habe. Also nutze ich die App jetzt erstmal nicht.
Aber dafür gibt es doch One Password, wo man das alles sauber eintragen kann.
Ja, habe ich das damals gemacht? Nein.
Nein, vermutlich nicht.
Ja.
Ja.
Und wie oft musst du denn bitte mal die Daten irgendwo eingeben? Gott sei Dank
nicht so oft. Aber, okay, aber gerade dann macht es Sinn, natürlich das in One Password einzubinden, damit man es zur Hand hat, wenn man es braucht.
Wenn man es ja schon nutzt, ja, und das ja auch übergreifend auf sehr vielen Systemen einfach läuft. Ja. Und du über die Cloud ja auch synken kannst.
Genau.
Ja. Nutze die Vorteile, die dir das Programm bietet. Übrigens, not sponsored. Ja.
Oh, ich glaube, wir sollten diesen Hashtag jetzt nicht überstrapazieren.
Nein, war nur ein Scherz. Also trotzdem nicht gesponsert, aber ich werde das jetzt nicht weiter anbringen in der Sendung. Ja.
Okay, aber wo du gerade bei der Telekom bist, ziehe ich doch dieses passende Thema vor. Die Telekom baut die letzte gelbe Telefonzelle ab. Oder sie hat sie schon abgebaut.
Ja.
Und das wäre ja jetzt nicht so viel, naja, ist traurig, dass sie weg ist oder ist es schön, dass sie weg ist, wie man es auch nennen mag. Viele unserer jungen Zuhörer kennen das wahrscheinlich gar nicht mehr. Früher gab es wirklich Telefonzellen, da ist man hingegangen und hat Münzen reingeworfen und konnte telefonieren.
Ich wollte gerade sagen, noch früher, ich habe gedacht, weil zuletzt waren es ja diese dummen Aufladekarten.
Ja,
genau, und davor waren es wirklich Münzen, ja. Du konntest Münzen in so ein Apparat werfen, ja, und das Telefonieren auf der Straße, ja. Festnetz.
Ja. So ist das. Jedenfalls stand die Telefonzelle am Königssee auf der Halbinsel St. Bartholomä. Ja.
Ah, das sagt mir auch was.
Das ist so ein Wallfahrtsort, den man ja relativ, ja, ich sag mal so, wenn man da nur als Person hin möchte, kann man den wohl relativ leicht erreichen, wie ich das hier so sehe auf den Bildern. Aber wenn man da was abbauen möchte, da muss man schon etwas größeres Gerät mitnehmen. Und man sieht auch, wie sie die Telefonzelle abbauen, was sie für einen Aufwand betreiben, um diese Telefonzelle zu transportieren. Das Ganze geht dann mit so einem Floß, wo dann die Gerätschaften draufstehen und sie das Ding übers Wasser transportieren. Wir verlinken mal einen Telekom-Blogartikel.
Wobei.
Der ist ganz nett, ganz sehenswert und auch ganz lesenswert.
Wobei, wenn mich jemand gefragt hätte, nach Telefonzelle oder steht in Deutschland irgendwo noch eine von diesen Telefonzellen, wäre ich fest davon ausgegangen, dass sie schon lange alle demontiert sind. Ja.
Vielleicht ist denen das nicht aufgefallen, dass da noch eine Telefonzelle steht.
Weil wo wurden alle, okay, aufgestellt wurden eh schon lange keine mehr. Dann gab es ja diese offenen Telefonzellen in Anführungszeichen. Die wurden ja auch immer weniger und bewusst gesehen, ein öffentliches Telefon, also wirklich bewusst gesehen, habe ich schon lange keins mehr. Die werden garantiert irgendwo noch gestanden haben, aber ich habe das nicht mehr wahrgenommen.
Ich auch nicht. Also die wurden dann auch teilweise versteigert, da haben dann irgendwelche cleveren Leute was draus gebastelt. Mein Nachbar hat sich so ein Ding auch gekauft und hat daraus eine Gartendusche gebaut.
Ja, auch nice, ja. Auch nice. Was ich auch schon mal gesehen hatte, ist so eine Telefonzelle. Allerdings war die nicht mehr gelb, sondern die war, glaube ich, rot oder so. Wurde mal so als diese, kennst du wahrscheinlich, ich weiß jetzt nicht, wie sich's nennt, aber das kennst du wahrscheinlich auch, wo Leute dann einfach ihre Bücher reingestellt haben. Mhm, und man konnte sich da eins wegholen oder wieder was Neues dazustellen. Das fand ich als Konzept eigentlich ganz interessant, ob das, wie gesagt, eine alte Telefonzelle ist oder ist ja eigentlich wurscht. Es ging ja dann alleine um die Idee, dass man da halt seine ausgelesenen Bücher dann einfach anderen kostenlos zur Verfügung stellt. Ja. Und das ist eigentlich auch eine sehr nette Idee.
Ja, man verwendet dann halt gleichzeitig noch was Ausgerangiertes als also die Telefonzelle und dementsprechend auch die Bücher, ist eine tolle Kombination. Und die Leute können sich da gegenseitig da die Bücher tauschen. Ja, aber mein Nachbar hat für das Ding richtig Kohle bezahlt. Die Telekom wollte
das kann ich mir vorstellen,
700 € haben.
Ja.
Also das ist schon richtig Schotter. Ne? Die Dinger sind natürlich auch relativ stabil und dieses Plastikgehäuse wird wahrscheinlich sogar GFK sein, schätze ich mal. Das ist ja schon relativ solide und unten sind ja noch Betonplatten drin, die das Ding stabilisieren. Aber 700 Euro wären mir zu viel Geld, wären mir viel zu viel für so eine Telefonzelle.
Prioritäten, ja.
Ja, Prioritäten, aber du baust heute wieder tolle Überleitungen. Das hat sich auch Apple gedacht und hat jetzt die Prioritäten ganz weit nach oben gesetzt bezüglich der Reparaturen der defekten Butterfly-Tastaturen. Also
zumindest alles mal, was man so aus den Staaten hört. Wäre mal interessant zu wissen, ob das halt weltweit jetzt angedacht ist. Ja.
Ja. Genau, das kommt von 9to5 Mac. Da gab es wohl interne Dokumente für diejenigen, die die Tastaturen reparieren. Also die Servicepartner und die Genius Bars sozusagen, die wurden mit einem Unterlagen versorgt, wo halt drin steht, dass alle Reparaturen, die in den Bereich defekt hat, die in den Problemfall der Tastaturen reinfallen, schnellstmöglich repariert werden sollen. Und das Ersatzteilmanagement, das wurde auch verbessert, also auch die logistischen Geschichten und zumindest die direkten Apple Stores wurden auch besser mit oder vorsorglich schon mit Ersatzteilen versorgt. Mhm. Also da liegen schon welche auf Lager. Ja. Klingt ja alles sehr gut. Ich meine, das ist auch das Mindeste, was man als Kunde jetzt erwarten kann, dass wenigstens die Reparatur dann zügig geht, wenn sie schon so massive Probleme haben mit den Keyboards.
Ja, zumindest mal sollte so eine Reparatur. Oh, bist du noch da?
Ich bin noch da, ja.
Ja, jetzt weiß ich auch, warum du leiser geworden bist. Mein Kopfhörerkabel liegt am Lautstärkeregler meines Audio-Devices und ich habe da gerade dran gezogen. Und das hat aus Versehen den Knopf gedreht. Mhm. So, jetzt bist du auch wieder gut zu hören. Okay, genau, so eine Reparatur sollte auch nicht eine Woche dauern. Das sollte im besten Fall abgeben und eine Stunde später wiederholen sein, was natürlich bei so einem Top-Case-Tausch bei den Geräten ein bisschen komplizierter sein dürfte oder länger dauern könnte. Aber so eine Same-Day oder beziehungsweise Overnight ist, denke ich mal, oder wäre schon angebracht, ja.
Ja, also mit Overnight haben Sie ja auch hier im Artikel von berichtet, dass das halt im besten Fall Overnight funktionieren soll. Naja. Schön wäre es. Hoffen wir mal, dass es auch nach Deutschland kommt.
Ja, weil es ist eine Sache, dass du die Problematik hast. Es ist eine weitere Sache, dass du diese, oder dass es generell ein Problem ist, was ja auch so allgemein bekannt ist. Und wenn du dann bei oder als Kunde kannst du davon ausgehen, dass wenn du so ein akutes Problem hast oder so ein Problem hast, ja, was ja auch wirklich bekannt ist, dass dann der Store zumindest mal auch Zugriff auf die Ersatzteile hat und dass du da nicht irgendwie, wie gesagt, wirklich irgendwie eine Woche warten musst. Ja, weil das darf eigentlich bei so einer Sache nicht sein. Ne?
Ja, sehe ich genauso.
Aber noch besser wäre es natürlich, sie würden das Problem generell lösen, ja, und die nächste Generation funktioniert wieder zuverlässiger. Aber beziehungsweise funktioniert wieder einwandfrei. Ja. Nicht zuverlässiger, sondern wirklich.
Ja, das wäre für alle das Beste. Und sie würden dann halt die alten Geräte, wenn sie dann repariert werden, mit der aktuellen Tastatur austauschen, so dass die Reparierten auch wieder auf den neuesten Stand sind und somit auch wieder stabil laufen. Aber das wird wahrscheinlich nicht passieren.
Das wird, ist halt die Frage, inwieweit ist es technisch machbar? Wenn sie natürlich auf was komplett Neues gehen würden und nicht einfach auf ein verbessertes Butterfly, wird es wahrscheinlich sehr schwierig.
Ja, das ist es.
Da hat natürlich dann jeder gekniffen, ja, wenn es dann soweit ist. Also der dann ein aktuelles oder ein betroffenes Gerät hat, ja, wenn dann wirklich ein Wechsel stattfinden sollte. Aber ja, dann muss man leider in den Apfel beißen. Ja.
Ja, und der kann ganz schön sauer sein. Ja.
Wobei, wenn Apple ja dann wirklich auch über die Garantiezeit hinaus eventuell kostenlose Reparaturen anbietet, oder halt sehr günstige Reparaturen zumindest mal anbieten würde und du hast, wie gesagt, diesen Overnight-Turn, dann geht's noch einigermaßen, ja. Aber wenn du später mal so eine Vollpreisreparatur zahlen sollst, für diese Tastatur dann gute Nacht, ja.
Die ist ja noch nicht billig, ja.
Ja.
Dafür kann man sich im Windows-Bereich komplett neue Notebooks kaufen.
Ja, oder Chromebook, wenn es denn ja ausreichen würde.
Ja, ja, so ist es. Mhm. Gut, aber lass uns doch mal über Samsung sprechen. Oh, was hältst du denn davon?
Es ist die Frage, was willst du Samsung sprechen?
Also nicht über SSDs, weil die mag ich ja.
Oh, hier fängt es an zu rumoren.
Okay.
Ja, kannst mal auf dein Wetterradar gucken, wenn du willst. Also hier fängt es gerade an zu donnern. Ja, es ist noch ein bisschen weg, aber es hat eben schon angefangen zu rumoren, ja.
Okay, dann beeilen wir uns. Okay, das war jetzt der dezente
Hinweis, es könnte eventuell abrupt enden, die Aufnahme.
Es könnte abrupt enden, ja, ja. Potzblitz.
Genau.
Ja, ja. Das hat sich auch Samsung gedacht. Nein, Quatsch. Samsung hat ja an Medien verschiedenster Art und Influencer Galaxy Folds verteilt. Mhm. Wenn man sich so die Videos anschaut und wenn man sich so die Berichte anschaut, haben sie doch da mal das Sample-Lager ordentlich bestückt, mhm, und danach wieder ordentlich ausgeräumt, sozusagen. Das ist wohl der Stand der Dinge im Moment, und der Stand der Dinge ist auch, dass es da wohl massive Probleme gibt. Diese Probleme liegen wohl darin, dass einige Nutzer eine Folie abgezogen haben, die man nicht abziehen sollte.
Das ist eins der Probleme, genau.
Genau. Sie dachten, das ist halt ein Screen Protector, den, mhm, Samsung ja auch bei den normalen klassischen Geräten draufbringt. Und die meisten ziehen diesen Screen Protector ab. Und das dachten die sich auch, dass das nichts weiter ist als ein simpler Screen Protector. Und das Problem ist dann, dass das OLED-Display quasi offen liegt und extrem empfindlich ist. Das heißt, Staubkörner und das Berühren mit der Hand etc. können dementsprechend zu Schäden am Gerät führen. Und das sind so die zwei, oder das markanteste Problem, dass, wie gesagt, also das Display offen liegt.
Was ich nicht verstehe, ist, das ist ja keine Schutzfolie, sondern ein Bestandteil vom Display.
Richtig.
Wie schlecht war das verarbeitet, dass es ausgesehen hat, als wäre da ein Teil, wo du anpacken kannst und die Folie abziehen, wenn es ja wirklich Bestandteil des Displays ist, ja? Wie konnte das passieren? Und B, ja, wieso hat man bei den Leuten, denen man die Testmuster oder diese Refill-Units zur Verfügung stellt, die nicht auch darauf hingewiesen? Okay, du gehst vielleicht auch nicht davon aus, dass da jemand einfach hingeht und zieht das ab, ja, wenn es nicht zum Abziehen gedacht ist. Aber ja, man sollte da im Vorfeld ja eigentlich schon ein bisschen mitdenken. Wieso hat man da die Reviewer, ja, oder die Leute, die halt so ein Gerät bekommen haben, da nicht auch drauf hingewiesen? Es ist ja was anderes, als wenn du die Dinger im Einzelhandel kaufst, als wenn du so ein Ding, einem Reviewer in die Hand drückst und eventuell da noch mal ein paar warme Worte dazu sagst, ja, oder einen Zettel beilegst, ja, wenn du da nicht persönlich irgendwie in einem, keine Ahnung, VIP ist jetzt vielleicht übertrieben, aber jemand Besonderem das Ding in die Hand gibst, ja, dass du da auch mal sagst, hier, Freund, die Folie, ja, nicht abziehen. Ja, oder die, das ist ein Bestandteil vom Display. Ja,
ja. Gerade in Amerika, wo sie ja sowieso sehr viele Warnhinweise und Sicherheitshinweise geben, sollte man oder hätte man das machen können. Und gerade da es ja eine neue Art von Technik ist, es ist ein faltbares Gerät, es ist eine neue Art von Schutzschicht, Schutzfolie, wie man es auch nennen mag, da wäre es doch angebracht gewesen, die Medien mit einem meinetwegen auch Serienbrief, der in jedes Review-Paket reinkommt, vorzubereiten oder hinzuweisen, dass da dementsprechend diese Folie nicht abzuziehen ist. Und das ist, sagen wir mal, entweder von der Agentur eine schlechte Arbeit, die Agentur, die dementsprechend die Medien betreut, oder von Samsung eine schlechte Vorgabe gewesen. Das hätte etwas besser funktionieren können. Aber das andere Problem ist ja auch folgendes. Es gab ja dann auch noch die Situation, dass es Leute gab, die diese Folie draufgelassen haben. Und unter diese Folie sind dann Partikel gekommen. Sei es Partikel, die man als Staubkorn in der Hose hat, oder sei es irgendwelche meinetwegen auch ein Krümelchen oder was auch immer. Und das hat dann dementsprechend auch dazu geführt, dass das Display ausfällt, weil es eben Fremdkörper sind, die halt auf dem Display sind und da nicht hingehören und die gerade diese sehr empfindlichen OLED-Displays zerstören können, auf gut Deutsch.
Ja, ja, vor allem, was man gesehen hat, ist ja, dass dann entweder eine Hälfte des Displays einfach ausgefallen ist, angefangen hat zu flackern, dass wirklich ein Bruch im Display zu sehen war, wo der Falz entlang geht. Teilweise ja auch einer, der sich dann aus diesem Falz dann zur Seite vom Display gezogen hat. Also ganz, ganz, also auch nicht alles einheitlich, sondern wirklich unterschiedliche Fehler, die da aufgetaucht sind und auch relativ zügig, ja, 1-2 Tage in Gebrauch das Gerät und dann kam es auf einmal zu diesen Fehlern, was natürlich schon Fragen aufwirft, ja, inwieweit gibt es da halt eine Qualitätssicherung beziehungsweise inwieweit hat man die Geräte im Vorfeld dann auch wirklich auf Herz und Nieren geprüft. Wobei ich davon ausgehe, dass da Prüfen schon stattgefunden hat. Wenn man mal überlegt, wie normalerweise so Geräte getestet werden, sollte sowas eigentlich vorher auffallen. Ja. Da ist es halt wirklich die Frage, wie hoch war einfach die, oder wie hoch ist die Fehlerquote, ja, die man da festgestellt hat bei den Tests. Ja, ist es jedes Hundertste, jedes Tausendste oder jedes Zehnte Gerät? Und hat man das eventuell einfach dann auch in Kauf genommen, ja? Dass es eventuell eine Return Rate einfach gibt. Ja.
Das kann sein. Vielleicht hat man das auch sogar eingepreist in den Verkaufspreis von dem Gerät, dass man halt sagt, okay, so und so viel defekte Geräte pro Nutzer. Ahnung. Das kann ja auch sein. Wäre aber traurig, wenn es so ist.
Ja. Vor allem, wieso ist man dann im Vorfeld nicht hingegangen und hat die Geräte, die man rausschickt, vorher mal per Hand verlesen, beziehungsweise wirklich mal eine Woche lang einfach mal getestet, ja, um das sicherzustellen, dass die Reviewer dann auch ein Gerät bekommen, was nicht nach 2 Tagen eventuell ausfällt.
Ja. Ja, ich meine, man hätte es noch ganz anders gestalten können, das Ganze. Man hätte wirklich einen Field-Test machen können, also wirklich einen praxisnahen Test. Man hätte das einen ganz kleinen Personenkreis in die Hand drücken können.
Was die wahrscheinlich auch gemacht haben. Also das sind ja Sachen. Ja, das sind ja Tests, die eigentlich jeder Hersteller macht.
Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass die wirklich nur Labortests gemacht haben, weil wenn es wirklich ein Praxistest gewesen wäre, dann könnte das doch jetzt nicht passiert sein, oder dann kann sowas doch nicht passieren. Ja,
aber selbst im Labor, wenn du das Ding in so einen Roboter einspannst, der das 1000 Mal auf und zuklappt, ja, wenn er das mal 48 Stunden gemacht hat, dann sollte so ein Defekt, wie er jetzt hier bei The Verge oder bei anderen aufgetaucht ist, auf jeden Fall sehr schnell festzustellen sein. Deswegen ist ja auch die Frage, wie hoch ist einfach die Fehlerrate? Sind die Geräte, die jetzt bei den Reviewern von diesen Defekten betroffen sind, dann wirklich die Ausnahmen? Ja, sind das vielleicht wirklich jedes tausendste Gerät statistisch gesehen? Haben die einfach Pech gehabt und diese Montagsgeräte bekommen? Oder ist die Rate vielleicht doch ein bisschen höher? Ja, aber dann stellt sich wirklich die Frage, wenn man das vorher eventuell erahnen konnte, wieso verschickt man denn nicht handverlesene Geräte?
Ja, ja, aber die Frage ist ja auch die, so ein Roboter, der das 1000 Mal auf und zu klappt, das ist ja kein Hexenwerk, kann man ja alles leicht reproduzieren, das Problem. Aber ist bei so einem Labortest natürlich auch inbegriffen, dass da Partikel unter diese Folie kommen können. So ein Roboter steht ja in einer sauberen Umgebung und da wird ja nur dieser Klappmechanismus auf Herz und Nieren getestet. Und wirklich dieser Dreck, in Anführungsstrichen, der kann ja nur in einem realen, praxisnahen Test auf das und unter das Display kommen.
Ja. Streust du mal Sand ins Getriebe, um es mal so auszudrücken, ja. Oder steckst du das 5-mal in die Hosentasche und dann oder simulierst du da noch eine Hosentasche? Ja, klar. Das ist die Frage. Wie wurden die Tests dann halt auch da vor Ort durchgeführt? Ja. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da Samsung-Mitarbeiter nicht irgendwie Wochen mit dem Ding mal irgendwie draußen rumgerannt sind.
Ja.
Es ist halt die Frage, durften sie die halt auch aus dem Samsung-Gelände halt mit rausnehmen? Oder durften sie das nur, keine Ahnung, in abgesperrten Bereichen benutzen, ja, dann hast du natürlich auch die Problematik, inwieweit sind dann diese, in Anführungszeichen, Tests dann auch wieder repräsentativ, ja. Aber man hat ja auch schon gehört von Telefonen, die in Bars verloren gegangen sind oder in Taxis liegen geblieben sind. Ja. Das gab es ja auch schon alles. Deswegen gehe ich eigentlich davon aus, dass Samsung ähnliche Programme am Laufen hat. Und dann fragt man sich wirklich, wie konnte sowas halt in diesen Stückzahlen halt rausgehen? Beziehungsweise es ist ja nicht nur irgendwie 100 Reviewer gewesen und einer hatte ein Problem. Ja. Es war ja dann doch ein bisschen mehr. Und das gibt mir halt zu denken. Ja.
Ich glaube, wenn da einer ein Problem gehabt hätte, wäre das vollkommen normal gewesen. Hätte man gesagt, okay, Montagsgerät, kaputtes Gerät, ein DOA-Gerät, kann passieren, who cares.
Das hatten wir bei Apple ja auch schon. Gerade diese DOAs und nicht nur bei iPhones, sondern auch bei Macs, iMacs, was auch immer. Ja, da kam ein Testgerät an und es ging nicht. Oder du hast eins, wie gesagt, gekauft, bestellt, die erste Auslieferung und dann kam das an und war dead on arrival. Ja. Das hatten wir ja auch gerade bei diversen iPhone-Generationen, wo du das Problem wirklich auch hattest. Ja. Aber klar, bei 1 Million ausgelieferten Geräten können auch mal 5 dabei sein, die einfach DOA sind. Ja. Und dann ist es ja auch die Frage, liegt es eventuell an der Batterie oder was ist kaputt? Aber dafür hast du ja dann die Apple Hotline, ruf's an. Kann passieren, aber wie gesagt, was mir einfach Bauchschmerzen macht, ist, wieso hat man da oder wer hat die Geräte ausgesucht? Ich denke mal, die sind wirklich einfach vom Band gefallen, in Anführungszeichen, und dann wurden sie verschickt. Aber gerade bei so Reviews sollte man doch mal hingehen und die Dinge handverlesen und einfach verschicken. Ja.
Gerade bei solchen wirklich extrem neuen Techniken sollte man da etwas selektiver vorgehen, ganz klar.
Also das wäre zumindest mal meine Herangehensweise gewesen.
Genauso,
es war, glaube ich, der Dieter Bohn bei The Verge. Ja. Und ein paar andere bekannte Namen sind ja da auch gefallen. Ich hätte das eher wie Apple gemacht, ja. Ich hätte die eingeladen, ja, und hätte denen persönliche Dinge übergeben, ja, hätte die vielleicht auch noch hier auspacken lassen oder so, dass man zusammen erstmal sich das vielleicht vor Ort noch anguckt, dass man vielleicht ein kleines Briefing macht. Ja, für 5-10 Journalisten, je nachdem, die Publikation, die man unbedingt im Boot haben will, und hätte das so gemacht. Aber das bleibt ja jedem selbst überlassen, ja, wie er das macht.
Und gerade hier Unbox Therapy hat auch so einen Teil bekommen. Ja. Der hat das auch auf Herz und Nieren geprüft. Und wenn solche großen Medien, die eine wahnsinnig große Audience haben, Abonnentenzahl haben, dann kommt das natürlich mega, mega schlecht rüber, das Ganze, ganz klar.
Vor allem an den Tag ist ja wirklich überall, ja, sei es jetzt Blogs, Vlogs, Instagram, ja, Stories, was auch immer. Ja, die sind ja dann nonstop aufgetaucht, ja. Embargo ist gefallen und du hattest überall die Videos am Start. Unboxing, Firsthand, ja, und so ein Kram. Das wurde natürlich, also die haben das schon relativ gut gemacht, ja. Der Early Buzz war einfach da. Der Hype um das Gerät war ja wirklich da. Ja, die Leute haben sich auch dafür interessiert. Und dann so eine Presse. Und vor allem, die haben ja den Verkaufsstart gecancelt. Genau. Ja. Ja. Die Aktion, die sie noch geplant hatten, haben sie auch kurzfristig dann abgesagt. Wobei das Beste, was sie machen können, das Gerät eben hat es mal kräftig gedonnert. Ja. Den Verkaufsstart, du kannst die Geräte nicht ausliefern.
Nein, um Gottes Willen. Und man kann ja im Endeffekt nur froh sein, dass es vor dem Verkaufsstart passiert ist, dass jetzt dementsprechend ein Verkaufsstopp verhängt worden ist und die Dinge einfach nicht ausgeliefert werden. Der 3. Mai war ja der europäische Start oder war ja der geplante Verkaufsstart und der 27. April, so viel ich weiß, in den Staaten. Und jetzt ist natürlich die Frage, wann wird es ausgeliefert? Da gibt es, glaube ich, noch keinen konkreten Zeitpunkt, so viel wie ich weiß. Also ich habe noch keinen gelesen.
Ja, was lässt sich dann einfach als Fehlerquelle ausmachen? Und ist es vielleicht wirklich nur dumm gelaufen, dass irgendwie, keine Ahnung, diese Produktionscharge davon betroffen ist? Es wäre Samsung auf jeden Fall zu wünschen. Nur die Geräte, die sie dann wirklich jetzt ausliefern, da müssen sie so verteufelt hinterher sein, dass da sowas nicht vorkommt. Ja. Ansonsten können sie das Fold wahrscheinlich so einstampfen wie damals die,
sag mal. Die Notes, da haben sie auch eine Note-Serie eingestellt mit den Akkus.
Genau, mit den Akku,
ja. Ja, wir können nur hoffen, dass es kein Elektroschrott ist, das Ganze, und dass sie das Ganze nicht knicken können. Also, ja, Quatsch, wir können hoffen, dass man es knicken kann, in dem Fall. Und schauen wir mal. Aber es gab da ja auch noch einen ganz neuen Bericht von The Verge, sage ich schon, iFixit. Weil iFixit hat sich dem Ganzen mal etwas
das kenne ich so gar nicht, ja.
Zur Brust genommen und sich der ganzen aktuellen Sachlage, also mit der aktuellen Sachlage genauer beschäftigt. Und ich fasse es jetzt mal etwas kürzer zusammen. Sie sind im Endeffekt zu dem Schluss gekommen, dass die Folie oder diese Schutzschicht oder wie man sie auch nennen mag, nicht dafür ausreicht, das OLED-Display ausreichend zu schützen. Solange diese Schicht nicht verbessert wird, so iFixit, wird es diese Probleme weiterhin geben, weil das im Endeffekt nicht genügend Protektion bietet, das Ganze. Und das OLED-Display, wie gesagt, behandelt werden muss wie ein rohes Ei und schon kleinste Partikel können quasi zu Komplettausfällen oder zu großen Ausfällen des Displays führen. Und deswegen ist iFixit fest der Meinung, dass es der Dreh- und Angelpunkt die Schutzschicht ist. Ja, das klingt natürlich weniger gut.
Ich wollte es gerade sagen, das klingt nicht so dolle. Ja. Das ist ja eigentlich schon wieder mehr so ein Designfehler oder Problem, ja, von der Displaytechnik. Ich war gespannt, inwieweit sie das dann eventuell auch schnell gelöst kriegen.
Ja, Sie haben auch geschrieben, dass es kein Geheimnis ist, dass die OLED-Technologie sehr sensibel ist und sehr anfällig ist und dass man sich vernünftig schützen muss. Und
was ja mit deinen herkömmlichen Geräten, ja, wo das Display ja schön unter Glas ist, nicht so
Gorilla Glas sein dürfte. Genau, genau, da ist ja halt Gorilla Glas oben drüber und das sollte ja genügend Schutz bieten und das sollte auch eine absolute Versiegelung des OLED-Displays bieten. Was man mit der Folie wahrscheinlich zum jetzigen Zeitpunkt nicht hinbekommen hatte.
Ja, du kannst ja auch schlecht Glas drüber machen, dann kannst du nicht mehr falten. Ja.
Obwohl ja Gorilla Glas daran arbeitet.
Arbeitet dran. Allerdings ist da, so viel ich gelesen hatte, vor einigen Wochen noch nichts serienreif, was dann wirklich in Stückzahlen dann auch zum Beispiel an einem iPhone zum Einsatz kommen könnte.
Ja, und ich glaube auch erst dann, wenn es vernünftiges Gorilla-Glas gibt, dann wird Apple auf den Zug aufspringen, wenn überhaupt.
Ob das jetzt Gorilla-Glas ist oder was anderes, haben wir dahingestellt, aber wenn es halt wirklich eine vernünftige technische Lösung gibt und das Ding auch wirklich marktreif ist, weil, das Fold war jetzt eh auch vom Preis her jetzt nicht angedacht, dass das sich in Millionen Stückzahlen verkauft. Sobald, denke ich mal, da das nicht zuverlässig und gut funktioniert oder sehr gut funktioniert, wird da von Apple eh nichts kommen. Ja.
Davon ist auszugehen. Ja. Und das...
Es hat auch schon seine Vorteile, nicht unbedingt Erster zu sein. Ne?
Ja, ich stell dir nochmal vor, Apple wäre mit so einem Gerät an den Markt gekommen und die hätten jetzt diese massiven Probleme, was dann los wäre.
Wir hatten ja auch unter anderem schon Antenna-Gate und so ein Kram.
Ja.
Das kann alles mal vorkommen, ja. Aber ansonsten, wie gesagt, passt das schon soweit, ja. Was hatte ich gerade, weil mir gesagt, nicht Erster oder vorneweg, wir hatten ja über Qualcomm und Intel und Apple ja auch schon gesprochen letzte Woche.
Genau.
Da hatte ich jetzt gerade heute was gelesen. In Amerika geht man davon aus, dass 2025 weltweit ungefähr 15% mit 5G besorgt sein werden. In Amerika sollen es bis zu 30% sein. Alle Ballungszentren, alle, wie gesagt, gerade Flughafen oder sowas oder Großstädte, dass da aber, wie gesagt, das von der Ausbau oder vom Ausbau generell 2025 15%, wo ich dann auch gedacht habe, 25, ja, wir haben gerade 19, 15%, so wie die Technik momentan herbeigeredet wird, ja, und für was alles eine Lösung sein soll, und dann vielleicht irgendwo teilweise 30%, das ist nicht gerade die Welt, wollte ich schon sagen, ist nicht gerade viel, ja. Da muss man, glaube ich, als Apple nicht unbedingt vorne mit dabei sein und 5G-Geräte bringen, weil bringt ja nichts.
Ja, Ich sehe das im Endkundenbereich im Moment auch gar nicht für akut an, dass man jetzt irgendwo 5G benötigt oder dass das überhaupt Sinn machen würde. Das ist meine Meinung. Im Industriebereich nach wie vor sicherlich eine super gute Lösung. Und da macht es auch Sinn und da ist es auch wichtig, dass man gerade in der Logistik latenzfreie Übertragungsmöglichkeiten hat oder eine latenzfreie oder eine extrem geringe Reaktionszeit der Geräte, die man halt ansteuern möchte. Da macht das wirklich auch Sinn. Aber im Endkunden- oder im Endconsumer-Bereich sehe ich das im Moment für völligen Unsinn, ehrlich gesagt. Zum heutigen Stand, ganz klar.
Ja, vor allem, wenn man mal guckt, mit der aktuellen Technik, auch was Videostreaming mobil betrifft, funktioniert da.
Wenn du eine vernünftige LTE-Verbindung hast, ja, dann funktioniert das auch, klar. Ja. Und da wären ja auch die meisten Nutzer vollkommen zufrieden, wenn sie einen vernünftigen LTE-Ausbau hätten. Keine Frage.
Ja, da haben wir auch drüber gesprochen. Ja, das ist ja leider ja auch nicht der Fall. Vor allem, wenn dann unsere Netzbetreiber sagen, wenn wir wirklich mit 5G Gas geben sollen, ja, dann stellen wir ein bisschen einen Ausbau von LTE ein. Hallo? Hallo?
Da hatte
können
ich
Sie letztens, mich hören?
Hallo. Da hatte ich letztens auch einen sehr interessanten Bericht gelesen über jemanden, der wahrscheinlich nicht gerade tiefgründig nachgedacht hat. Der hat dann geschrieben, ja, das ganze Problem mit 5G verstehe ich nicht. Warum braucht denn ein Automobilhersteller auf seinem Produktionsgelände 5G? Dann soll er doch zu jedem Roboter ein Glasfaserkabel ziehen. Da habe ich nur überlegt, ja, tolle Theorie. Was macht er denn aber bei den autonomen Transportroboter, die auf dem Gelände umherfahren oder sogar in den Werkshallen umherfahren und dementsprechend nur mit Funk gesteuert werden können? Der kann doch keine Kabeltrommel hinter sich herziehen mit Glasfaserkabel. Ist doch, also da macht 5G wirklich Sinn. Aber wo ich den Artikel dann zu Ende gelesen habe, war mir auch klar, dass das nicht, also die Quelle... Möchte ich jetzt hier nicht nennen, aber...
Die Frage ist, jetzt braucht er in der Werkshalle dann wirklich 5G oder tut es da nicht auch eine bestehende Technik? Ja, weil ja, du hast ja bereits Lösungen, die ja auch wirklich funktionieren, auch gerade was diese autonome Lagerhaltung betrifft, Ersatzteiltransporte innerhalb der Hallen oder von Stelle A nach Stelle B, es funktioniert ja. Ja, also dafür würde ich sagen, brauchst du kein 5G. Wenn es jetzt anfängt mit diesen ganzen Anwendungen, die sie ja auch hier überall pushen wollen mit autonomem Fahren, mit Anwendungen draußen auf der Straße, in der Stadt oder aber gerade auch, wo die Landwirtschaft ja sagt, wir brauchen 5G für unsere Landwirte draußen, ja, mit den ganzen Datenflut, die da anfällt, gerade auch mit der Datenflut, die du hast im Moment, ja, du kennst es ja auch, ja, von den Landmaschinen her, die du dann auch in Echtzeit dann einfach übermitteln willst an deine Basisstation, ja, oder an den Hof, ja, wo eventuell noch ein anderer sitzt, oder aber du wirklich, wenn du in der Größe arbeitest, mit deinen Satellitenbildern halt guckst, ja, wie dann die Nährstoffversorgung von deinem Boden ist, ja, und wo du eventuell noch was ausbringen musst, ja, um da Erträge entsprechend fahren zu können. Für solche Anwendungen okay, aber gerade in der Landwirtschaft sehe ich da eher schwarz, was 5G betrifft. Ja, das wird ja wahrscheinlich da noch wesentlich länger dauern als in Stuttgart bei Daimler, ja, oder in München bei BMW. Ja,
ja, aber gut, du sagst autonom. Es gibt natürlich auch Beispiele von einer Fabrik, wo die Roboter autonom fahren und sich quasi in Anführungsstrichen intelligent durch das Fabrikgelände bewegen. Und wenn was autonom funktioniert und wenn die Roboter aufeinander reagieren müssen auf Ereignisse, da macht natürlich trotzdem 5G nach meiner Meinung Sinn.
Ja, es ist natürlich die Frage, welche neuen Anwendungen hast du? Ich sage ja, bei den bestehenden Systemen, ja, da musst du nicht extra auf 5G jetzt setzen oder
ja,
in diesen Markt reindrücken. Aber für neue Anwendungen oder für Anwendungen, die halt jetzt wirklich gerade in der Entwicklung sind, wo 5G aufgrund der technischen Möglichkeiten, die du hast, einfach Sinn macht, klar, gar kein Thema. Aber jetzt gerade für bestehende Lösungen, die ja auch wirklich schon im Einsatz sind, die auch wirklich funktionieren, da jetzt irgendwie 5G herbeizureden, um da eventuell nochmal an dieselben Firmen dann nochmal neue 5G-Technik zu verkaufen. Ich weiß nicht, inwieweit das Sinn macht. Ja, vor allem, da sind ja auch Investitionssummen im Gespräch. Da machst du nicht alle 5 Jahre oder so, stellst du mal kurz um. Ja. Das macht da keinen Sinn. Aber klar, bei neuen Anwendungen, gerade auch das, was gerade in unserem Automobilbereich so die nächsten 10 Jahre im Gespräch ist, macht das durchaus Sinn, klar.
Ja, ja, klar. Ja, ich habe das ja auf die neuen Anwendungen bezogen, wie gesagt. Ja. Naja, schauen wir mal. Gut, dann haben wir das 5G-Thema auch mal wieder untergebracht. Das wird ja unser Lieblingsthema.
Das wird ein Thema sein, was uns noch lange, wahrscheinlich bis zur Rente, noch verfolgt. Ja. Wobei, da bist du wahrscheinlich dann, obwohl, da reden sie über den nächsten G-Standard, wie auch immer er heißen wird. Ja. Und dann ja, bist du wahrscheinlich mit 5G noch nicht mal zur Hälfte fertig. Ja.
Ja, und wer mal richtig lachen möchte, der sollte sich die Tweets von Herrn Trump zum Thema 5G anschauen. Also wenn es einmal so richtig schlecht geht, dann kann man sich wirklich richtig, richtig kaputt lachen, was er da so von sich gibt.
Aber ich kriege da eher Kopfschmerzen von, als dass ich lachen müsste.
In dem Bereich ist es wirklich noch, naja.
Ja. Wobei unser Vizepräsident oder ehemaliger Vizepräsident, der Joe Biden, ja, soll ja angeblich demnächst seine Kandidatur zur nächsten Präsidentschaftswahl bekannt geben.
Okay.
Ja, ich weiß jetzt auch nicht, ob er der bessere alte Mann ist. Beziehungsweise er wäre sicher der bessere alte Mann. Aber ich weiß nicht, ob er jetzt unbedingt so... ja, wie gesagt, es wäre eine bessere Alternative, es ist auf jeden Fall definitiv die bessere Alternative zu Trump, meiner Meinung nach. Aber ob er Sinn macht, jetzt als nächster Präsident?
Also bei
Ich würde mir Bush, was Jüngeres wünschen.
Bei Bush Junior hatten wir ja auch gedacht, schlimmer kann es ja nicht mehr kommen. Dann kam ja Gott sei Dank Obama.
Ich denke nicht, dass Biden da schlimmer werden würde als Trump.
Ja.
Die Problematik ist einfach nur, er hat sehr viele Sympathiepunkte einfach bei den Wählern. Das ist, kann man so nicht bestreiten. Aber alleine vom wie gesagt, ich würde mal definitiv was Jüngeres einfach wünschen.
Ja, ja.
Was Jüngeres, aber ja, ob der natürlich bessere Chancen hat, die Politik dann noch entsprechend umsetzen zu können, ja, dahingestellt. Man hat es ja bei Obama gesehen, ja, dass da doch vieles ja einfach gescheitert ist, ja, was sinnvoll gewesen wäre, aber sinnvoll Politik und was machbar ist, ist ja immer die, wir sind ja 5 Paar Schuhe. Aber wir sind ja hier auch kein Politik-Podcast.
Nein, ja. nein, um Gottes daher. Willen. Gut, aber eine Sache, die mich etwas gefreut hat und ich hoffe, dass sie auch kommen wird, Mausunterstützung fürs iPad Pro.
Habe ich auch gelesen, ja. Mhm.
Das ist offenbar in Vorbereitung und soll dann in iOS 13 kommen. Mhm. Was man aber rauslesen konnte, wurde sicher ausschließlich auf das Pro-Modell bezogen oder auf die Pro-Serie bezogen.
Ja.
Und ich vermute, das wird dann auch nur die ganz aktuelle Pro-Serie sein und das wird jetzt nicht die Vorgängerversion sein. Also das wird sich wirklich nur auf die Pro-Geschichte hinziehen oder beziehen.
Was mich gewundert hat, in dem Artikel hatte ich was gelesen über Mausunterstützung über USB-C. Da war keine Rede davon von Bluetooth. Und das würde für mich nicht unbedingt Sinn machen.
Das habe ich auch gelesen.
Wenn, dann sollte doch eigentlich beides funktionieren. USB und Bluetooth.
Mhm. Das hat mich auch gewundert. Ich verstehe auch nicht, warum sich so explizit auf USB bezogen worden ist. Das will ich jetzt auch nicht ganz verstehen, das Ganze. Weil Apple ja eigentlich immer gesagt hat, the future is wireless. Und
ja. Ja, vor allem, du hast ja Bluetooth im Gerät. Apple verkauft doch eigene Bluetooth-Mäuse. Ja, also von daher, warum nur USB? Vielleicht war es auch einfach, keine Ahnung.
Vielleicht ist es halt ein zusätzlicher Support, der zu Bluetooth halt noch mit an Bord ist. Und das war halt erwähnenswert, da es über USB funktioniert, hat man das nochmal hervorgehoben. Weil es ist ja schon ein Novum, wenn man über ein Kabel Eingabegerät am iPad anschließen kann. Vielleicht wurde deswegen das Ganze nochmal hervorgehoben.
Wobei, mich würde auch interessieren, ist, wird es nur Mausunterstützung sein oder würde auch das Trackpad gehen?
Also ich vermute mal,
fände ich gerade in Bezug auf eventuell auch Third-Party-Tastaturen und wenn schon Mausunterstützung in iOS eingebaut wird, fände ich so quasi eventuell auch eine externe Tastatur mit einem kleinen Trackpad interessanter als eine Maus. Also ich. Das ist natürlich immer wieder persönlicher Geschmackssache oder Anwendungsfall. Aber gerade wenn ich dran denke mit meinem iPad und Tastaturen, die ich früher benutzt habe, wie oft habe ich mit dem Daumen versucht? Ja, und da war halt nichts, ja, weil es ist halt kein MacBook, ja. Aber das wäre halt auch so eine Sache, ja.
Es würde natürlich den Zubehörmarkt auch wieder beleben, wenn man dann eine Kombi-Tastatur mit eingebautem Trackpad anbieten würde, wo man gleichzeitig im Vorfeld des Gerätes ein Trackpad hat. Oder im Vorfeld der Tastatur dann, wie beim MacBook auch, dann würde das auch Sinn machen. Und warum nicht?
Ja. Deswegen mal gespannt, was wir rätseln ja eh schon seit langem, ja, was alles so in iOS 13 kommen wird. Klingt auf jeden Fall alles nicht schlecht, ja.
Und es macht wirklich für mich immer mehr Sinn, auf iOS 13 beziehungsweise die endgültige Aussage von Apple zu warten. Was ist denn ein ausschließliches Pro-Feature und was ist denn ein Feature, was auch alle anderen iPads bekommen? Ja. Weil dann werde ich mich entscheiden, ob ich mir ein iPad Pro zulege oder ob ich mir ein iPad Air zulege. Man muss dann halt abwägen, was sind wirklich reine Pro-Features und brauche ich die, will ich die haben? Im Moment tendiere ich wirklich dazu, dann wirklich wohl in den sauren Apfel zu beißen und mir ein iPad Pro anzuschaffen.
Ja, wobei der Apfel ist doch ganz süß.
Der Apfel ist verdammt teuer.
Ja, das.
Ja. Und wenn man sich so die Probleme anguckt, die es noch mit dem iPad Pro gibt, Stichwort, wir haben das ja schon alles durchgekaut, dann ist das auch so eine Sache. Mhm. Und dann kommt natürlich wieder die Frage, okay, iOS 13 kommt, vermutlich im September, macht es dann Sinn, wirklich noch das iPad Pro der aktuellen Generation zu kaufen oder macht es dann wieder Sinn, auf die nächste Generation zu warten? Ja, so ist das. Es ist nicht so einfach.
Ich wollte es gerade sagen, es ist nicht einfach. Ja. Ja, wobei man redet da über eine schöne Stange Geld. Ja.
Das will die Investition
wohl überlegt sein. Ja.
Die will gut überlegt sein. Es ist ja jetzt nicht mal eben, dass man wie früher, da hat man noch tolle iPads für 500, 600, 700 Euro bekommen, die im High-End-Bereich waren oder was die Fahnenstange bei Apple war sozusagen oder das Ende der Fahnenstange war. Da ist man ja heute lange nicht mehr. Man bekommt zwar heute auch gute iPads dafür, für das Geld, aber halt nicht das Top-of-the-Line-Modell. Die Zeiten sind lange vorbei. Bist du noch da oder bist du aus der Leitung
geflogen? Ja, nee, ich bin noch da.
Okay. Ich dachte, du hättest da vom Socken gehauen hier.
Ja, die Preise hauen einem teilweise von den Socken. Ja.
So ist es. Ja. Wollen wir das letzte Thema noch kurz reinbringen oder wollen wir das hier rauslassen? Das ganze Thema, was wir ganz oben stehen haben.
Momentan, wie gesagt, geht's bei uns. Es ist zwar sehr windig, aber das Gewitter ist anscheinend. Oh, nee, das war ein Blitz. Aber das Gewitter, ja, okay, ich höre noch nichts, also ist es ein bisschen weitergezogen. Dann können wir, denke ich mal, ruhig noch 5 Minuten. Ah, nee, da ist jetzt. Oh, nee, es kommt eher näher.
Okay, bevor wir jetzt hier weiter über Wetter reden, dann haue ich dieses Thema noch schnell rein. Das Magazin Quarz hat rausgegeben, dass Quarz ist ein Online-Magazin, weniger bekannt in unserer Bubble, aber jedenfalls gibt es da einen netten Bericht, dass Apple seit 2014 einen Politikphilosophen
das hatte ich auch gelesen, ja.
beschäftigt hat. Der heißt Joshua Cohen und war vorher Professor an der Stanford University und ist jetzt bei Apple beschäftigt und unterrichtet wohl in der hauseigenen Apple University. Die wurde ja 2008 eingerichtet von Steve Jobs noch, was für interne Fortbildungsmaßnahmen da ist, diese Bildungseinrichtung auch für externe Leute etc. Und da unterrichtet er wohl, ist anzunehmen, wenn er halt in diesem Bereich von Apple tätig ist.
Ja, vielleicht schreibt er auch nur.
kann auch sein. Was allerdings sehr interessant ist.
Er philosophiert.
Was extrem interessant ist. Er wurde schon mehrmals von Quarz eingeladen, mal über seine Tätigkeiten zu berichten. Was er da so tut und was er so macht, wie sein Tagesablauf so aussieht. Und das wollte er wohl auch gerne tun, also er persönlich. Aber Apple hat ihn komplett untersagt, sich zu seinen Tätigkeiten bei Apple zu äußern. Das klingt ein bisschen strange, finde ich. Das ist quasi ein komplettes Embargo über ihn liegt und er nichts sagen darf, was er dort tut und macht. Entweder ist es so geheim oder es ist so obskur, dass Apple dazu keine Statements rausgeben will, oder es würde zu viele Ideen anstoßen bei anderen Tech-Unternehmen, wenn sie halt jetzt lesen, oh, okay, könnte man auch so angehen, könnte man auch von der Seite angehen, könnte man auch philosophisch betrachten, das Ganze. Sage ich jetzt mal, das kann viele Gründe haben. Dass Philosophen bei großen Konzernen beschäftigt werden, ist jetzt nach meiner Meinung keine Überraschung, weil es gibt extrem viele mächtige, große Werbeagenturen, die auch Philosophen beschäftigt haben, die dort eingebunden sind im Kreativteam. Also da ist es ein Nebel. Also ich vermute mal, dass auch im Tech-Bereich immer mehr Einzug halten wird in Zukunft. Ja, schauen wir mal.
Ja.
Was mich halt nur wundert, dass es jetzt erst rausgekommen ist.
Ja.
Gut. Dann lass uns in die Gadget-Ecke gehen und da mache ich es heute auch etwas kürzer, versprochen. In der Vergangenheit habe ich öfters mal Anfragen bekommen, günstige, vernünftige Powerbanks. Und da kann ich immer sagen, schwierig, gibt es kaum, die ich von Herzen empfehlen kann. Und ich bin ja öfter mal in Foren unterwegs, wo man sehr viel über Powerbanks diskutiert. Das ist ja auch ein Thema für sich. Und da sind ja auch die teilweise auch Profis an Bord, die sich nur mit Akkutechnik beschäftigen. Nicht nur mit den klassischen Powerbanks, sondern generell mit Akkutechnik. Tipps abgeben, was man einsetzen kann, etc. Und da wird im Moment ein kleines Produkt so ein bisschen durch die Powerbank-Akku-Foren-Szene getrieben, wo ich sagen muss, oh, muss das denn sein? Weil die Marke Intenso ist im Endeffekt nur so ein Branding, was auf dem Markt existiert, der die Produkte dazu kauft und der im Endeffekt keine eigenen Produktionsstätten hat. Also es ist ein reines Unternehmen, was ihre Brandings drauf klebt. Früher waren sie ganz stark bei Karstadt unterwegs. Also da kennt man sie aus Deutschland. Intenso war da ganz stark an Bord. Und ist für mich ein typischer Anbieter von günstigen Produkten. Ist genauso einzustufen wie jetzt wie dieses Hamad-Kram. Ist auch so eine günstige Marke, sage ich jetzt mal. So Brot- und Butterkram mit teilweise sehr fragwürdigen Produkten, was die Qualität angeht. Aber es gibt wohl ein Produkt, was derzeit wirklich gute Innereien hat. Und das ist eine Powerbank, die extrem kompakt ist, extrem klein ist. Sowohl von den physischen Ausmaßen als auch von den Kapazitäten ist sie weniger groß, 5200 mAh. Und die physischen Ausmaße sind, ich habe es mir extra aufgeschrieben, 2,5 x 9,6 cm, also extrem kleine Powerbank, die man eigentlich immer dabei haben kann. Also die passt auch in jede Jackentasche, Hosentasche und kann einen doch des Öfteren wahrscheinlich den Hintern retten. Aber das Wichtige an diesem Produkt ist, dass dort entweder Sanyo oder Panasonic-Zellen verbaut sind. Und das macht dieses Produkt so empfehlenswert. Und da haben, wie gesagt, einige Forenmitglieder dieses Ding auseinandergenommen und haben halt festgestellt, dass da sehr hochwertige Akkuzellen verbaut sind. Und deswegen macht es das Ding so besonders. Und ich habe mir das Ding jetzt auch vor ein paar Wochen schon zweimal bestellt, nämlich einmal zum Auseinandernehmen und einmal zum Benutzen. Und ich habe es auseinandergenommen, danach war es halt auch nicht mehr benutzbar, weil man musste es aufbrechen. Und es sind wirklich in dem Fall Sanyo-Zellen drin gewesen und es hat es halt bestätigt, was in den Foren berichtet worden ist. Und Sanyo steht ja für sehr hochwertige Qualität. Teilweise setzt Mophi auch auf Sanyo-Akkus und da kann man nichts verkehrt machen. Und das Schöne daran ist, das Ding kostet halt sage und schreibe auf Amazon nur 8 Euro. Empfehlenswert, ja. Obwohl ich sehr große Vorbehalte gegenüber der Firma Intenso habe, aber wenn sie halt Sanyo-Technik einkaufen, ja, kann ich davon ausgehen, dass es ein vernünftiger Akku ist. Ja.
Und das Geld.
Und er ist extrem kompakt, das ist das Schöne an dem Ding. Er ist wirklich super slim und das finde ich so interessant. Und das Ding gibt es in verschiedenen Farben. Da ist für jeden was dabei.
Mhm. Ja, das ist vor allem wie das Geld.
Ja.
Kannst du nicht viel meckern wahrscheinlich.
Ja, für das Geld und was drinsteckt. Ne? Das ist, wäre das jetzt irgendein so No-Name-Ding, dann wären 8 Euro sicherlich kein Thema gewesen. Aber jetzt noch mit Sanyo-Technik ist das Wahnsinn. Ne? Ja. Es gibt da noch Überraschungen auf dem Powerbank-Markt. Man soll es kaum glauben. Gut. Ja. Dann würde ich sagen, sind wir doch am Ende der Sendung angelangt.
Ja, ja, gerade noch rechtzeitig, weil es sieht anscheinend jetzt hier zu uns rüber, ja.
Wir senden live aus der Gewitterzelle, hätte ich bald gesagt.
Komm mir auf, ja. Wie im Auge des Sturms, ja. Mhm.
Ja, ja. Wie ist der Film mit Twister, mit, ne, jetzt gleich habe ich es, Pierce Brosnan?
Twister? Ah. Nee. Twister war mit der und dem. Chris Bossen war dieser Vulkanausbruchsfilm.
Ah, Vulcano war das, glaube ich, ne?
Ja. Ja. Wobei, da gab es auch einen mit Tommy Lee Jones. Die kamen die nicht ziemlich zeitgleich sogar raus. Genauso wie damals Armageddon und wie hieß der andere? Kometenkatastrophenfilm, da kamen doch auch zwei ziemlich zeitgleich raus.
Ist eigentlich egal. Armageddon kenne ich natürlich, klar, das ist so der Klassiker, den kann man noch immer wieder gucken, finde ich persönlich. Es ist ein kurzweilig gemachter Film. Ist jetzt zwar keine High-End cineastische Leistung, aber Gott, als Bruce Willis-Fan ist es klar, dass man den gut findet. Gut. Okay, bevor wir jetzt hier noch anfangen, über Filme zu quatschen, lass uns das Ding dicht machen und lass uns versuchen, nächste Woche wieder am Start zu sein.
Genau, aufgrund des Feiertags wahrscheinlich eher später als früher, aber...
Nächste Woche ist Feiertag.
Nächste Woche ist doch 1. Mai, oder?
Ach so, ja, 1. Mai, ja. Okay. Mhm. Gut, da bin ich wahrscheinlich auch in Berlin. Quatsch, war ein Spaß.
Zum 1. Mai in Berlin, okay.
Ja, nein, Mai-Demo Berlin. Ja, ja, schon klar. Ja. Gut, aber war nur ein Spaß. In diesem Sinne hören wir uns dann irgendwann nächste Woche wieder. Genau. Wann auch immer. Okay, bis dann. Tschüss.